NZZ Megaherz. Staffel 3.
Besser schlafen.
Meine Träume sind oft recht unterhaltsam, würde ich sagen, und auch ein bisschen absurd, sodass ich mir manchmal denke, was ist mit dem Gehirn los? Ich habe einmal geträumt, dass ich in einer WG gewohnt habe, in so einer Loftwohnung, wo sich durch irgendwelche archäologische Forschung herausgestellt hat, dass Jesus da früher gewohnt hat. Und ich dachte dann, oh Gott, wir haben gar nicht aufgeräumt, es kommen bestimmt gleich ganz viele Touristen. Daniel Erlacher ist bei mir im Studio. Hallo, lieber Daniel.
Hallo.
Hast du neulich mal was Interessantes geträumt?
Oh, da muss ich leider passen. Ich bin ein ganz schlechter Traumerinnerer. obwohl in den Ferien, ich hatte Ferien, da hatte ich einen Klartraum tatsächlich mal, das seit langem. Aber ich habe vergessen, was ich da genau geträumt habe.
Aber du konntest beeinflussen, was du träumst.
Ja, tatsächlich. Ich, eher selten, dass ich klar träume. Und da war ich ganz überrascht. Aber ich habe es tatsächlich vergessen.
Ja, schade. Gut, also trotzdem, hallo. Ich bin Jenny Rieger und Daniel Erlacher ist Professor am Institut für Sportwissenschaften an der Uni Bern. Sehr schön, dass du hier bist. Und wir werden uns heute übers Klarträumen unterhalten, unter anderem. Dein Forschungsgebiet ist Sportsomnologie, ist das richtig?
Ja, so könnte man es provokant ausdrücken.
Also quasi die Rolle, die Schlaf beim Sport spielt, oder? Mhm. Und unter anderem eben, du forschst an luziden Träumen oder auch Klarträumen, also eben bei denen man weiß, dass man träumt und dass man das Traumgeschehen eben auch bewusst beeinflussen kann. Unter anderem hast du erforscht, ob man im Traum trainieren kann. Funktioniert das echt?
Ja, in der Tat funktioniert das. Wobei der letztendliche harte Beweis, der steht tatsächlich, wenn man ehrlich ist, noch aus. Aber die Studien, die wir gemacht haben, und das ist so ein bisschen das Problem, es sind wir, die die Studien gemacht haben, die haben immer in die positive Richtung gezeigt. Tatsächlich, wenn man nachts ganz einfache motorische Aufgaben im Traum übt, dann wird man am nächsten Tag dadurch besser.
Daniel Erlacher beschäftigt sich seit Ende der 90er Jahre mit Training im Traum und verwandten Themen. Seinen ersten Klartraum hatte er als Sportstudent mit Mitte 20 und das Thema ließ ihn nicht mehr los. Seine Dissertation mit dem Titel Motorisches Lernen im luziden Traum hat er 2005 abgeschlossen und seitdem forscht er an der Schnittstelle zwischen Sport und Schlaf und am Klarträumen. Seit 2015 als Associate Professor am Sportinstitut der Uni Bern. Was ich mir zumindest, was das luzide Träumen angeht, gar nicht so einfach vorstelle, allein schon wegen der Schwierigkeit, Testsubjekte zu finden. Klarträumen kann schließlich nicht jeder.
Das ist so, ja. In der Tat sind es 50% der Bevölkerung, die Klarträume noch nie erlebt haben. 20% haben häufig Klarträume. Häufig heißt bei uns einmal im Monat oder öfters. Mhm. Und die ganz geübten Klarträumer, die jede Woche mehrmals Klarträume haben, das sind nur 1%.
Und ihr habt aber Sportler ausfindig gemacht, die klarträumen können und die das auch nutzen für ihr Training?
Ja, richtig. Also wir haben Befragungen mit Fragebögen bei Sportpopulationen in Deutschland gemacht. Und da treffen wir dann eben ähnlich wie in der breiten Bevölkerung eben auch auf geübte Klarträumer. Mhm. Für die Studien haben wir aber tatsächlich keine Sportlerinnen und Sportler untersucht, sondern Menschen, die eben gut klarträumen können. Und die haben wir dann eben mit diesen Lernaufgaben konfrontiert.
Mhm. Wie sieht so eine Lernaufgabe denn aus?
Ganz simpel, ist wirklich ganz simpel, weil im Klartraum die Kontrolle ja manchmal dann doch nicht so ganz gut ist. Wir werden da bestimmt drüber sprechen. Deswegen, je weniger Utensilien die brauchen, umso besser. Zum Beispiel haben wir eine Zielwurfaufgabe untersucht. Da war es die Aufgabe, 50-Cent-Münzen in eine Tasse zu werfen, mhm, also ähnlich wie beim Basketball-Freiwurf, und dann eben die Treffer zu zählen. Mhm. Eine andere Aufgabe war eine Finger-Tapping-Aufgabe. Also da muss man so eine Fingersequenz abtippen, mehr oder weniger, und das muss man so schnell und so korrekt wie möglich machen.
Mhm. Also so eine Abfolge von Zeigefinger, Mittelfinger,
richtig,
also sowas in die Richtung.
Mhm. Ja, ja.
Und bei dem Zielwurf aber, also das Training war dann quasi im Wachzustand vorher, aber in echt, also echte Tasse, echte Münze.
Genau, genau. Und das dritte war noch Dartwerfen, um das noch abzuschließen. Mhm. Und die kommen dann eben abends oder die machen abends immer im Wachen den Test und haben dann praktisch ihren Ausgangswert. Und dann sind sie aufgefordert, im Traum, im Klartraum eben so lange und so viel wie übt zu üben, die Aufgabe. Und dann am nächsten Morgen diesen Test im Wachen wiederholen. Mhm. Und dann kriegt man sozusagen die Differenz raus von der Trefferleistung. Und je mehr man am Morgen schafft, umso mehr muss man ja in der Nacht gelernt haben. Oder eben durch das Training eben eine bessere Performance am Morgen absolviert haben.
Mhm. Und das funktioniert.
Und das klappt, ja. Das hat in allen drei Studien wunderbar geklappt und ist auch das, was man im Vergleich zu anderen Studien erwarten würde. Wir haben ja in der Sportwissenschaft ganz viel Erfahrung zum mentalen Training.
Ja. Wo man, also man quasi sich so Bewegungsabläufe visualisiert.
Genau, wo man auch häufig im Fernsehen Profisportlerinnen sieht, die dann nochmal vom Skirennen mental die Skipiste runterfahren. Das ist eben dieses mentale Training, wo man sich auch nicht bewegt, aber eben sportliche Aktivitäten übt. Und das, da wissen wir aus vielen Studien, die sind nicht so schwierig durchzuführen wie die Klartraumstudien, dass das eben auch funktioniert. Und unsere Lernergebnisse, die waren eben vergleichbar mit den mentalen Trainingsergebnissen.
Also der Effekt ist ungefähr gleich groß.
Genau, also er ist weniger als beim tatsächlichen Üben. Also tatsächliches Üben ist immer noch das Beste. Aber ähnlich hoch wie das mentale Training.
Ja, und hat man eine Idee, warum das funktioniert?
Da haben wir uns viele Gedanken gemacht und auch viele Studien gemacht und auch wieder ein bisschen nach links und rechts geguckt, was eben im mentalen Training als Erklärmechanismus da schon vorhanden ist. Und da gibt es eben die Simulationstheorie, die nichts anderes sagt, als wenn man eine Bewegung im Geiste durchführt, dann ist es wie eine richtige Bewegungsausführung. Bloß der Körper aktiviert sich nicht, ja. Also die Muskeln, die werden nicht aktiviert. Das heißt, im Gehirn passiert alles gleich, wie wenn man tatsächlich sich bewegen würde. Also die motorischen Kommandos werden sozusagen sequenziert und programmiert und werden an das Areal weitergeleitet, aber dann sozusagen nicht an den Muskel gesendet. Deswegen, man macht eine Bewegungsausführung, aber eben nur auf einer Gehirnbasis. Und das führt natürlich dann, wenn man das wiederholt durchführt, auch zu einer Verbesserung. Und da streiten sich dann so ein bisschen die Erklärmechanismen, ob das dann ein reines Einschleifen ist oder ob das dann auch tatsächlich mit einem simulierten Feedback zu tun hat.
Also ich kenne das ein bisschen von eher sowas wie ein Instrument üben oder sowas, dass ich das Gefühl habe, wenn ich das jetzt das erste Mal probiert habe, oder dass es dann auf jeden Fall besser ist, nachdem ich drüber geschlafen habe. Also so irgendwelche Konsolidierungsprozesse im Gehirn, also das kann ich irgendwie gut nachvollziehen.
Ja, das weiß man eben noch auch aus der Schlafforschung. Das hat aber nichts mit Klarträumen zu tun. Tatsächlich, der Schlaf hilft, neu gelernte motorische, aber auch Faktenwissen eben zu festigen. Ja? Also da hilft der Schlaf ohnehin schon. Aber das Klartraumtraining ist wie ein aktiver Prozess, der noch obendrauf kommen würde.
Ja, wie bist du denn eigentlich selber auf das Thema Klarträumen gekommen? Warum interessiert dich das?
Ja, ist schon lange her. Je öfter ich Interviews gebe, umso weiter zurück. Sind es, glaube ich, um 25 Jahre. Als ich studiert habe, ist zufällig, habe ich ein Buch von Stephen LaBerge, einer der Pioniere in der Klartraumforschung aus der Stanford University, in die Hand bekommen. Und da habe ich das erste Mal über das Klarträumen gelesen. Ich habe schon erwähnt, ich bin ein ganz schlechter Traumerinnerer. Deswegen war Träumen nicht so mein Ding, aber es klang spannend, dass man da angeblich seine Träume kontrollieren kann. Und dann gab es da eben auch ein Kapitel über das Lernen von Klarträumen. Und das habe ich dann eben probiert. Und nach 2-3 Monaten hat es dann irgendwann geklappt mit dem ersten Klartraum. Und es war dann so faszinierend für mich, dass man nachts sozusagen in dieser Simulation da drin steckt, die wirklich unglaublich der Realität nahe kommt, was auch logisch ist, ist das gleiche Gehirn. Und das hat mich so gepackt, dass ich gesagt habe, jetzt will ich mein Sportstudium diesem Thema widmen. Und dann habe ich eben das Lernen im Klartraum untersucht.
Was hast du denn dann so gemacht in deinen Klarträumen?
Tatsächlich habe ich immer die Experimente, die ich damals sozusagen die Versuchsperson habe machen lassen, immer erstmal selbst ausprobiert. Also Münzwerfen, Fingertapping, das habe ich alles auch gemacht. Und das, insgesamt bin ich halt ein schlechter Traumerinnerer und auch dementsprechend ein schlechter Klarträumer. Ich war als Student für ein Praktikum bei Stephen LaBerge an der Stanford University. Da habe ich dann praktisch auch die Schlafforschung kennengelernt und da war ich ja jede Nacht im Schlaflabor und da hatte ich auch fast jede Nacht Klarträume. Also da hatte ich auch eine richtig hohe, gute Zeit. Also man kann es auch wirklich üben und lernen, aber es geht halt wieder weg, wenn man sich nicht drum kümmert. Und was ich damals alles gemacht habe, wir haben sämtliche Sachen ausprobiert, auch Instrumenten spielen, Gitarre spielen. Wir hatten auch sehr viel untersucht, was passiert, wenn man sozusagen den schlafenden Körper irgendwie stimuliert, was dann eben in den Träumen passiert. Also da haben wir ganz viel gemacht.
Was denn zum Beispiel?
Ja, zum Beispiel akustische Signale, wenn man die an dem schlafenden Ohr sozusagen präsentiert, während jemand signalisiert hat, dass er im Klartraum ist, im Schlaflabor kann man das, man kann sozusagen mit dem Träumenden sprechen, dann kann der das im Traum tatsächlich auch hören.
Das musst du auch noch mal kurz erklären, wie man mit Träumenden spricht.
ja, also im Schlaflabor haben wir den Vorteil, dass wir mit Messung der Hirnwellen und der Augenbewegungen des Muskeltonus eben den Schlaf in verschiedene Schlafstadien klassifizieren können. Und der REM-Schlaf, den man da in der Nacht entdecken kann, alle 90 Minuten, das ist eben ein besonderer Schlafstadium, wo man sehr wahrscheinlich sehr lebhaft träumt. Und in den Schlafphasen hat man auch Klarträume. Ja, also wenn Menschen Klarträume haben, dann haben die zu 90-95% in REM-Schlaf ihre Klarträume. Wie können wir mit denen reden? Das war gar nicht so einfach, da irgendwie eine Kommunikation hinzubekommen, weil der schlafende Körper ist ja gelähmt, dass wir unsere Träume nicht ausagieren. Also kann ich nicht die Hand heben und winken, das klappt nicht. Aber die Lähmung hat eine Ausnahme, das sind die Augen. Ja, deswegen kommt ja auch der Begriff des REM-Schlaf, Rapid Eye Movements, also die Augen bewegen sich schnell. Und ein Teil dieser Augenbewegungen, die korrespondieren mit den Trauminhalten. Das wusste man in der Traumforschung. Da gab es einen berühmten Traum, wo einer eine links, rechts Augenbewegung hatte. Dann hat man den geweckt und gefragt, ja, was hast du geträumt? Dann hat er gesagt, er hat gerade eine Tomatenschlacht beobachtet. Ja, und dann wusste man, also das muss irgendwie korrespondieren. Und Stephen LaBerge hat eben diese Idee aufgegriffen und hat gesagt, okay, wenn du das nächste Mal weißt im Schlaflabor mit all den Messungen der Augenbewegungen und des Hirns, dann signalisiere uns mit einer links, rechts Augenbewegung, dass du träumst. Und diese spezifischen Signale, die kann man eben dann messen im Schlaflabor. Und das ist dann sozusagen die Kommunikation vom Träumer ins Schlaflabor. Kann er über Morsecode, kann er sich da mitteilen. Oder umgekehrt, wir können eben den Körper stimulieren und er kann dann auf diese Stimulation reagieren. Das ist dann abhängig von welchem sensorischen Kanal man da gerade versucht reinzudringen.
Das klingt nach einer ganz schön aufregenden Zeit im Praktikum da.
Oh ja, das war spannend. Ja, sehr inspirierend auch. Der Campus vom Stanford University ist schon nochmal eine andere Liga.
Ja. Ja, jetzt hast du gesagt, du hast dir das Klarträumen selber beigebracht. Ich glaube, es wollen ganz viele Leute wissen, wie das geht.
Ja, mit erstmal viel Geduld und viel Motivation. Die meisten müssen eben ein paar Wochen einplanen, wenn sie das Klarträumen erlernen wollen. Und dann gibt es eben sehr viele Übungen, die man tagsüber machen kann, um das Klarträumen zu optimieren. Das allererste ist schon mal die Traumerinnerung steigen. Ich sage ja die ganze Zeit, ich bin ein schlechter Traumerinnerer. Aber wenn man sich ein Traumtagebuch schon mal neben das Bett legt, dann ist es schon so eine Aufforderung, dass man sich mehr an seine Träume erinnert. Weil man träumt ja jede Nacht. Man hat jede Nacht REM-Phasen. Aber man vergisst sie morgens. Und man muss sich eben morgens Zeit nehmen, seine Träume zu erinnern. Und das am besten mit einem Traumtagebuch. Und dann muss man sich tagsüber mehrmals die Frage stellen, ob man jetzt wacht oder träumt. Also ich habe oft Träume, wenn ich mal Träume erinnere, wo ich Interviews über das Klarträumen gebe.
Also das ist richtig Inception-mäßig.
Also ist das jetzt für mich eine traumähnliche Situation? Also überprüfe ich mal kurz, ob ich tatsächlich wach bin oder träume. Und dann gibt es die sogenannten Realitätstests, mit denen kann ich kurz überprüfen. Ich versuche jetzt gerade mit meinem Finger durch den Tisch zu stoßen, das klappt nicht, der ist fest. Also bin ich sehr wahrscheinlich wach. Aber dieses kritische Hinterfragen in traumähnlichen Situationen im Wachzustand führt dann dazu, dass wir im Traum auch kritischer werden. Und wenn das jetzt ein Traum wäre, dann könnte ich eben mit dem Finger durch den Tisch stoßen oder ich könnte meine Nase zuheben und ausatmen, alles Dinge, die nicht funktionieren. Und dann wäre das ein ganz klarer Test für mich, oh, du bist wahrscheinlich am Träumen. Und dann kann man sozusagen den Klartraum starten.
Wie oft muss man das so machen am Tag, dass man das im Traum auch macht?
Ja, Tholey, ein anderer Forscher, Paul Tholey, der hat gesagt, man muss das mindestens 10-mal am Tag machen und das über eine längere Zeit. Das würde ich auch so empfehlen. Also mindestens 10-mal. Am besten stellt man sich irgendwie die Smartwatch, dass sie 10-mal einerinnert, eben solche Tests durchzuführen. Aber man braucht dann schon noch Geduld.
Ja.
Im Schlaflabor haben wir es ein bisschen einfacher. Im Schlaflabor bei uns, da machen wir auch Klartrauminduktion. Da können wir sozusagen den Schlafenden während dem REM-Schlaf dann praktisch stimulieren und ihm sozusagen Hinweisreiz in den Traum schicken. Da sind wir bei 50% Erfolgsquote. Also jeder Zweite, der bei uns ins Schlaflabor kommt, der geht mit einem Klartraum nach Hause.
Wirklich? Das ist ja toll. Und also ist es dann auch so mit akustischen Signalen?
Ganz unterschiedlich. Wir haben sämtliche Kanäle schon durchgespielt. Aha. Es gibt wenig, was wir noch nicht probiert haben. Aktuell waren es EMS-Reize, elektromuskuläre Stimulation. Das heißt, wir haben einen leichten Reizstrom am Unterarm präsentiert. Der führt zu einer Kontraktion der Finger. Und der Reiz, der wird dann irgendwie wahrgenommen im Traum. Also es kribbelt irgendwie in der Hand oder sonstiges oder die Hand bewegt sich unwillkürlich. Und dann ist es eben der Hinweis, oh, das ist jetzt ein Traum. Man muss aber dazu sagen, das muss nicht immer 1:1 sein. Also der Reiz kann auch völlig unspezifisch im Traum auftauchen. Mhm. Einer winkt und man denkt so, warum winkt der so komisch? Also kann alles Mögliche sein, ja. Und dann muss man aber eben noch dieses Kritische einschalten und sagen, Moment, könnte auch ein Traum sein.
Ja. Hast du denn irgendeinen Klartraum, den du selber mal hattest, wo du dich daran erinnern kannst oder so ein bisschen berichten kannst?
Ja, der erste Klartraum, den erzähle ich so oft. Da war ich in der Küche von meinem damaligen Elternhaus und da habe ich in der Küche Basketball gespielt. Und das waren eben so 2 Meter Jungs, mit denen ich Basketball gespielt habe. Und das hat einfach nicht gepasst. Und da wurde ich dann eben kritisch in dem Moment und habe gedacht, nein, das kann nicht sein, ich muss träumen. Und dann war mein Realitätstest, naja, ich weiß jetzt einfach auf den Basketballkorb und wenn ich treffe, dann ist klar, dass ich träume. Das war ein bisschen blöd. Und dann habe ich tatsächlich daneben geworfen, was auch sehr spannend ist. Und dann war ich aber trotzdem so überzeugt, dass das so bizarr im Moment ist, dass ich dann nochmal einen anderen Test gemacht habe. Ich bin in die Luft gesprungen, dann bin ich geschwoben und dann habe ich gewusst, ich träume. Und dann konnte ich sozusagen meinen ersten Flugerlebnis im Traum ausprobieren.
Sehr schön, das ist ja genau das, was man haben will, oder?
Ja.
Ja. Du hast mir auch mal erzählt, dass ihr auch mal eine Umfrage gemacht habt unter Sportlern, die das schon, also auch bewusst nutzen fürs Training, oder? Mhm. Kannst du da mal ein paar Beispiele nennen?
Ja, also wir haben ganz viele Sportler befragt über Fragebögen, das war dann immer anonymisiert, da kann man nicht viel sagen, aber wir hatten eine Studie gemacht, wo wir praktisch Sportlerinnen und Sportler gesucht haben, auch Musikerinnen und Musiker, die explizit drüber reden wollten. Dann haben wir eine Interviewstudie gemacht und haben die sozusagen gefragt, wie sie ihr Klarträumen nutzen für das sportliche Training. Und das war wirklich sehr ergiebig, weil da gab es ganz viele Beispiele, wie man das Klarträumen eben noch nutzen kann, außer das reine Bewegungslernen, was ja relativ langweilig ist. Man ist ja im Traum. Man kann ja zum Beispiel sich nach Paris träumen und sozusagen die, wenn man jetzt nicht Olympionike ist, und kann sozusagen im Olympiastadion seinen 100-Meter-Lauf machen. Und das ist ja ganz spannend, was man da alles machen kann. Und in der Tat gab es da eben genau solche Sachen. Zeitlupentraining, Training vor großen geträumten Publikum. Ich weiß gar nicht mehr, was das alles war. Sehr ergiebig auf jeden Fall. Interessant. Es waren häufig Leute aus Kampfsportarten, die wir da gefunden haben. Also im Kampfsport scheint sich das schon ein bisschen durchgesetzt zu haben, das Klartraumtraining.
Also ich stelle mir das irgendwie noch herausfordernd vor, allein weil, also jetzt im Traum ja nicht unbedingt immer die gleichen physikalischen Gesetze gelten wie in der richtigen Welt. Mhm. Also kann es sich auch passieren, dass man sich da was Falsches antrainiert?
Absolut. Das ist eine der Sachen, die man auch aus dem mentalen Training weiß. Also gerade wenn man mentales Training jetzt und die Effekte anschaut zwischen Anfängern und Geübten, Sportlern, dann sind die größer bei den geübten Sportlern. Das ist, was du jetzt gerade angesprochen hast. Die haben ja noch nicht so eine gute Modellierung von den Bewegungen. Und ein Teil von dem, warum wir motorisch lernen, liegt daran, dass wir Handlungsergebnisse vorwegnehmen können. Also wir können vorwärts in die Zukunft prädizieren, sozusagen, was denn jetzt rauskommen wird. Und wenn man wenig Bewegungserfahrung hat, da hat man eben nicht so ein gutes Modell. Und dann kann es durchaus sein, dass man eben auch was Falsches sich beibringt. Kann beim mentalen Training genauso passieren. Und deswegen sollte man schon eine gewisse Bewegungserfahrung haben. Mhm. Also ein typisches Beispiel ist das Fliegen. Ja, man kann sich ja wunderbar im Traum das Fliegen beibringen.
Eben, ja.
Im Wachen klappt das nicht.
Ja. Und also so eben, wenn du sagst jetzt, manche Athletinnen und Athleten trainieren dann vielleicht auch so in einem Olympiastadion oder so oder vor einem großen Publikum, also suchen sich so bewusst was raus, wo sie irgendwie denken, ich könnte nervös sein zum Beispiel vor einem großen Publikum, ich trainiere das jetzt mal quasi im Traum.
Genau, also eben die Anwendung, die wir ja immer im Labor untersuchen, ist ja eben diese stupide Bewegungsabläufe trainieren, aber sportliches Training besteht ja aus ganz vielen Facetten. Mhm. Also und die Sportpsychologie, die weiß ja ein Lied zu singen, was für mentale Probleme Sportlerinnen und Sportler haben. Und eins ist ja der Trainings- oder die Trainingsweltmeisterin, die sozusagen im Training gute Leistungen abliefert, aber im Wettkampf versagt. Also Versagen unter Leistungsdruck. Und da kann man sich natürlich überlegen, kann ich denn da diesen Leistungsdruck nämlich irgendwie trainieren? Also kann ich mir denn so Wettkampfszenen irgendwie vorwegträumen und da ein bisschen runterkommen. Mhm. Aber da haben wir eben nur diese anekdotische Evidenz, dass das klappt.
Ja.
Da müssen wir noch einiges untersuchen.
Ja. Würdest du sagen, für so Leistungssportler, luzide Träumen sich beibringen, wäre das super nützlich?
Denke ich schon, aber ich bin ganz klar vom Spektrum Forscher im Labor hin zu Forscher auf dem Feld, Forscher im Labor. Also es ja. klingeln auch immer mal Leistungssportlerin bei mir, aber dann sage ich immer, nee, das ist nicht mein mein Ding, ist
also
euch klar.
Also du stehst als Trainer nicht
zur Verfügung. Nein, leider nicht. Aber tatsächlich gibt es da so ein paar Menschen, die sich da so ein bisschen spezialisiert haben und eben auch das Klartraumtraining so versuchen, über Kurse anzubieten. Da gibt es aber halt wie überall eine große Spannweite von Unfug und okay, die sind ganz kompetent.
Daniel, wir haben so ein paar kurze, schnelle Fragen für dich vorbereitet, die ich dir jetzt einfach mal stellen würde. Also einfach so frei aus dem Bauch raus, was ja gerade dazu einfällt.
Gut.
Diesen Traum träume ich immer wieder.
Ich selbst? Keinen. Nee.
Oder so ein Motiv? Nix.
Nee, also Träumen von Interviews, das ist tatsächlich etwas, was häufig passiert.
Diesen Sportler oder Sportlerin würde ich gerne mal treffen oder erforschen?
In der Tat hatte ich am Anfang an Skispringer gedacht, weil die ja tagtäglich in ihrem Training fliegen. Da dachte ich, das sind super Klarträume.
Mhm. Und?
Sind sie nicht. Aber trotzdem würde ich mal so exotische Sportarten, die Leute, da würde ich mal gerne noch mehr Studien machen.
Hobbyhorsing vielleicht.
Hobbyhorsing.
Kennst du das? Das sind so Leute, die so auf Steckenpferden über Hindernisse springen. Das ist so ein Trend irgendwie auf Instagram, glaube ich. Träume faszinieren mich, weil?
Weil wir nicht wissen, warum wir es tun.
Auch mit dem Klarträumen, was weiß die Forschung da noch irgendwas Spannendes drüber?
Das ist ja noch ein größeres Mysterious. Rätsel. Also warum die Natur uns das Träumen eingepflanzt hat, ist ein großes Rätsel. Aber warum manche Menschen jetzt bewusst Kontrolle übernehmen können und ihre Träume lenken können, das ist total unnütz. Mhm. Aber ja.
Auf diese sportliche Leistung bin ich besonders stolz.
Ich glaube 11:09 oder 11:07 beim 100-Meter-Lauf in meiner Leichtathletikprüfung als Student.
Und diese sportliche Höchstleistung würde ich gerne noch schaffen.
Oh, nee, da bin ich nicht mehr so ambitioniert.
Was machst du denn gerne für Sport?
Das hängt bei mir immer ab, was ich unterrichte, entweder Ausdauertraining oder Krafttraining. In den letzten 3 Jahren war es wieder Krafttraining, deswegen war ich mehr im Kraftraum.
Mhm. Bist du gut im Schlafen?
Sehr gut.
Ja, wunderbar. Ja. Das ist schön zu hören. Gut, dann kommen wir doch noch mal so ein bisschen allgemeiner zum Thema Sport und Schlaf. Ich habe nämlich so mal so ein bisschen durch deine Publikationsliste gebrowst und bin da an so ein paar spannenden Titeln hängen geblieben. Zum Beispiel habt ihr eine Studie gemacht über Albträume bei Leistungssportlern.
Ja.
Was haben denn Leistungssportler für Albträume? Dass man nur den 2. Platz gewinnt auf der Olympiade.
Tatsächlich waren die Trauminhalte bei der Umfrage kein Thema, aber da hatten wir eine andere. Und es sind typische Albtraumthemen, die häufig auch beim normalen Menschen auftauchen, aber dann eben immer sportassoziiert. Also sowas wie zu spät kommen zum Wettkampf. Mhm. Oder dass man wie gelähmt ist und dass es sich nur sehr schwer fortbewegen kann. Oder dass Sportgeräte kaputt gehen. Das sind so typische Themen, die man auch in normalen Träumen bei Albträumen findet. Und dann haben die halt eben immer noch diesen Sportbezug dabei.
Ja,
aber es sind, um noch auf die Zahl zu kommen, 6% der Schweizer Leistungssportlerinnen leiden an Albträumen. Mhm. In der normalen Population sind es zwischen 2 und 5. Jetzt könnte man denken, Leistungssportler haben häufiger Albträume, aber wir haben einen kleinen Bias. Die Leistungssportler sind natürlich jünger und bei jüngeren Leuten, da sind Albträume noch häufiger als bei älteren Menschen. Und deswegen kann das schon allein dadurch zustande kommen. Nichtsdestotrotz gibt es vielleicht ein paar sportspezifische Faktoren, die Albträume dann doch nochmal eher triggern.
Zum Beispiel?
Frühmorgendliches Training tatsächlich war bei uns ein Faktor. Und Verletzungen, beziehungsweise wenn man durch Krankheit nicht ins Training kann. Das sind kleine Faktoren, die kleine Signifikanzen gebracht haben.
Wann treten denn so Albträume häufig auf? Ist es dann auch vielleicht tendenziell eher vor einem Wettkampf oder so?
Das haben wir in der Studie auch nicht gefragt. Und da müssen wir längsschnittliche Studien machen, haben wir noch nie gemacht. Mhm. Aber so die Idee wäre natürlich schon, dass es dann, je näher der Wettkampf rückt, dass dann diese Themen eher interessant werden.
Mhm. Ein anderes Thema, das ihr noch untersucht habt, war Schlafprobleme. Also Schlafprobleme sind ja auch in der Allgemeinbevölkerung sehr, sehr häufig. Wie ist das bei Leistungssportlern?
Ja, da sind wir noch am Auswerten. Das ist eigentlich der viel spannendere Teil an dieser Umfrage, die wir da letztes Jahr durchgeführt haben. Und das Überraschende ist eben, dass die Leistungssportlerinnen und Sportler eben nicht irgendwie weniger Schlafprobleme aufweisen als die normale Bevölkerung. In der Tat zeigen sie sogar teilweise höhere Prävalenzen.
Wie viel ist das dann so?
Das hängt jetzt von der Schlafstörung ab. Jetzt müssen wir durch die ganze Schlafstörung gehen. Es gibt 6 Gruppen und eine der größten Gruppen ist eben die Insomnie, die Ein- und Durchschlafstörungen. Und da sind eben die Leistungssportler sogar ein bisschen höher. Das ist aber ganz schwierig zu sagen, weil die abhängt, ob sie diagnostiziert worden ist, ob das dann noch Zusatzkriterien betrifft. Aber es sind so zwischen 6 bzw. 20%, je streng man dieses Kriterium annimmt. Und das sind sie ein bisschen über der Norm. Und das kann man aber gut erklären, weil der Leistungssport zwar den Vorteil hat, dass Sport allgemeinen Schlaf fördert, aber wenn es zu viel Sport wird, dann haben wir vielleicht auch sportspezifische Probleme gibt, dann fördern wir vielleicht auch wieder Schlafprobleme. Und das sind im Sport viele Faktoren, die man da aufzählen kann. Zum Beispiel Olympische Spiele waren ja gerade Spätabendsspiele oder frühmorgendliche Wettkämpfe. Das sind alles Faktoren, die einen Einfluss aufs Schlafverhalten haben und die dann natürlich mit dem Schlaf oder mit dem Schlaf des Sportlers nicht einhergehen.
Gibt es denn irgendwas, was du aus deiner Forschung so mitnimmst, was so Normalsterblichen, sag ich mal, helfen könnte, Schlafprobleme zu überwinden?
Schwierig. Ich kann es auch einordnen, warum. Wir haben 2 Kinder. Jetzt waren Ferien und jetzt ist natürlich wieder das Thema Schlaf ein ganz großes Thema und wir versagen da auch regelmäßig bei unseren Kindern mit einer guten Schlafhygiene. Das Einzige, was ich mitgeben kann, ist eben, dass man das vielleicht auch nicht immer so doktrinisch oder halt so totalitär da sehen muss. Also meine Tochter, die hat es natürlich nicht gut am Sonntagabend geschlafen und am Montag und habe ich ihr gesagt, mach dir keinen Kopf. Dein Körper ist jetzt einfach auf eine andere Zeit eingestellt. Warte mal die Woche ab. Wenn du wieder morgens Schule hast und dann wieder morgens raus musst, dann hast du jetzt vielleicht 2-3 Tage, wo du nicht so gut geschlafen hast. Das sagen wir aber auch den Athleten. Das heißt ja nicht, dass deine Performance dann am Tag schlechter ist. Wir können ganz gut leisten, wenn wir auch mal schlecht geschlafen haben. Und es regelt sich dann ohnehin wieder von selbst, wenn der Schlafdruck zunimmt, weil man ja morgens wieder aus dem Bett muss. Und das ist eben so ein bisschen Entspanntheit mit dem Thema Schlaf.
Ja, apropos Entspanntheit. Also ich meine, gerade wenn man so das Thema Schlafprobleme ein bisschen recherchiert oder auch Schlaf im Allgemeinen, oder ich habe ziemlich viel gefunden, wo es dann um Leistungsoptimierung geht oder um, also halt irgendwie auch alle möglichen Produkte, die einem dann angeboten werden, die dann irgendwie helfen sollen und dann auch so Manager, Leute, die dann irgendwie sagen, ich schlafe nur 4 Stunden am Tag und das reicht vollkommen und ich mache das so und so. Also da habe ich irgendwie auch gedacht, auch im Kontext vom so im Traum dann noch trainieren, oder? Ich meine, also schlafen ist auch schön, kann auch einfach ein Hobby sein. Muss man das denn eigentlich überhaupt noch so mit Leistungsdruck erfüllen?
Gute Frage, aber die muss ich nicht beantworten. Muss jeder für sich selbst entscheiden. Ja. Das Gleiche hätte ich ja auch vom Sport sagen können und an die Olympische Spiele denken können. Also so Joggen ist ja ganz nett, aber muss ich denn jetzt 1000 Meter unbedingt so schnell rennen? Das ist Gedanke, der uns immer antreibt, irgendwie in der Gesellschaft und der natürlich dann auch immer schön ist. Aber der Schlaf ist halt ein großes Mysterium bei uns noch und deswegen gibt es auch viele Meinungen und Schlafoptimierung in reduzierter Schlafzeit, das ist natürlich, hört man häufig. In der Tat würde ich den meisten Leuten empfehlen, eher zu gucken, dass sie mehr schlafen. Oder zumindest mal den eigenen Schlafbedarf vielleicht erstmal ermitteln, dass man da weiß, was man eigentlich braucht, um gut ausgeruht zu sein.
Und so trainieren im Traum, machst du das noch?
Ja, ich würde ja gerne, aber ich bin halt eben auch ein bisschen faul. Man muss eben dieses Traumtagebuch zum Beispiel führen und morgens, ich bin einfach auch eher so der Abendmensch. Da komme ich dann um jede Minute nicht früher aus dem Bett, wie ich muss, und das wäre natürlich genau die Zeit, wo man Traumberichte aufschreiben muss. Und tatsächlich hoffe ich ja mit meiner Forschung irgendwann mal den Schalter zu finden, wo ich dann Klarträume mit einem Knopfdruck initiieren kann.
Das wäre toll.
Ja, aber da sind wir noch nicht so weit.
Gibt es denn noch irgendwie einen besonders interessanten Traum, den du vielleicht mal gehört hast von irgendeiner klarträumenden Person? Irgendwas besonders Spannendes?
Ah, da gibt es viele spannende Sachen. Also wirklich, wenn man geübter Klarträumer, Klarträumerin ist, dann hat man da auch wirklich wahnsinnig viel Gestaltungsmöglichkeiten. Und einen haben wir mal im Schlaflabor eben motorisch lernen lassen und den hatten wir eine Spiegelzeichenaufgabe trainieren lassen. Also das ist so eine experimentelle Aufgabe aus der Schlafmedizin oder aus dem motorischen Lernen. Da muss man praktisch eine Figur nachmalen und sieht seine eigene Hand nur über den Spiegel und da muss man sozusagen im Kopf alles umdrehen. Das ist unheimlich schwierig am Anfang. Und der hatte das tatsächlich in der Nacht im Schlaflabor 3 Klarträume, was ich schon sehr beeindruckend fand. Und der hatte richtig Stress mit dieser Aufgabe. Ja. Das war sehr lustig, weil im ersten Traum musste er erstmal diese Gegenstände finden, einen Spiegel, ein Papier und Stifte. Und da ist dann die Mutter gekommen und hat ihm die Stifte weggenommen. Und dann kam Pumuckl noch und hat irgendwie den Spiegel kaputt gemacht. Oh, und das war ein geübter Klarträumer. Und selbst bei ihm sind dann eben solche unvorhersagbaren Dinge gekommen, was ein guter Hinweis ist. Also Klarträumen heißt zwar Kontrolle über den Traum, aber man hat nicht die absolute Kontrolle. Vieles passiert da immer noch in der Eigendynamik, was ja schön ist. Und am Ende konnte er es dann doch aber managen, dass er im Traum da dieses Spiegelzeichnen auch gemacht hat.
Und das dann auch gelernt hat darüber.
Bei einer Person ist es natürlich immer schwierig, dann da statistische Tests zu machen, aber der war am nächsten Morgen tatsächlich besser.
Mega interessant. Ja, Daniel, damit ist die Zeit leider schon um. Aber vielen, vielen Dank für deinen Besuch. Das war sehr spannend. Und wenn jetzt ihr da draußen denkt, luzides Träumen will ich auch können, wir sammeln mal ein paar Links zusammen und tun die in die Shownotes, oder?
Ja, gerne klartraum.de, das ist unsere Seite, da findet man auch ein paar Infos.
Wunderbar. Ein paar von deinen Papers werden wir dann auch mal verlinken. Und damit sage ich Tschüss für heute. Mein Name ist Jenny Rieger und bis zum nächsten Mal. Schlaf gut und träumt süß.
Okay, ade, danke für die Einladung. Ciao.